Ladies and gentlemen, this is Das Hobby, Germany's number one trading card show. And here are your hosts with the perfect podcast faces, Marcus and Dennis.
Heute wird's wieder mal Vintage. Lange ist's her in unserer Episode, aber heute haben wir mal wieder einen, wenn nicht mit den passendsten Gast für dieses Thema. Wir freuen uns, oder ich freue mich auf jeden Fall sehr auf diese heutige Sendung. Erstmal wieder ein dickes Hallo an den lieben Dennis, der weiterhin auf Reisen ist. Dennis, wie geht's, wie steht's?
Gut, wie schon vor 45 Minuten geht's mir gut. Wir müssen jetzt mal die Wahrheit sagen, wir nehmen teilweise auch zwei Podcast-Folgen an einem Tag auf. Ich glaube, die Leute, wir müssen jetzt ehrlich sein zu den Leuten. Genau, und mir geht's immer noch gut. Ich habe aber leider ein bisschen instabiles Internet, deswegen jetzt mal ohne Bild. Aber ich denke, das sollte dem Inhalt keinen Abbruch tun, denn der ist ja eh überschaubar.
Sehr gut, sehr gut. Genau. Es wird immer so eine kleine zwischendurch vielleicht eine Pause sein. Da lassen wir dir immer kurz Zeit zum Atmen, zum Antworten, zu Fragen stellen. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen. Jetzt wissen wir auch, wie er heißt, lieber Robert, a.k.a. Bob Malone, in unserem Das Hobby Podcast.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ist für mich heute eine Premiere, das erste Mal im Podcast und ja, ich freue mich auf die Folge.
Ja, ja, sehr gut. Sehr gut. Ja, wir freuen uns auch. Vielleicht kannst du einfach für die, die dich noch nicht kennen, einfach mal kurz sagen, wer du so bist, wo du herkommst und wie so oft die erste Frage, wie kommst du eigentlich in diesen Podcast, beziehungsweise wie kommst du eigentlich zum Thema Sammeln?
Ja, also mein Name ist Robert, komme gebürtig aus Nordthüringen, Gefolserkreis, wer das vielleicht kennt. Ich hatte es mit ein paar Zwischenstationen jetzt doch wieder nach Thüringen vor 12 Jahren verschlagen, wohne dort in der Nähe von Arnstadt, also ein bisschen in der Mitte von Thüringen, im ländlichen Bereich mit Frau, zwei Kindern und einer Katze mit vielen Sammelkarten. Ja. Und wer Arnstadt nicht kennt, liegt sogar 20 Kilometer südlich von Erfurt. Und ja, das ist erstmal so weit. Und wie bin ich zum Sammeln gekommen? Da kann ich mich, glaube ich, wahrscheinlich 90% meinen Vorrednern anschließen, also Sammeln, Champagne, Lou Richter, ja, das waren so die Anfänge, überhaupt erstmal mit dem Thema, ja, Sport in Kontakt zu kommen und dann auch später dann Sammelkarten, ja, und ja, bin mehr über den US-Sport, sprich über die Sendung, muss man dazu sagen, ich komme jetzt aus den neuen Bundesländern, die hatten ja, sage ich mal, bis vor der Wende überhaupt keinen Kontakt mit US-Sport und so weiter. Dann schwappte das alles so nach und nach rüber. Und ja, es machten halt die ersten Klamottenläden auf mit US-Sportklamotten, wo dann das ein oder andere Taschengeld auch hingewandert ist. Und ein bisschen später ging es dann los, sagen wir so 94, 95 müsste das gewesen sein, mit den ersten Collector's Choice und Flierpacks, die dann rauskamen. Das für 2 Mark damals, glaube ich. Und dann wurden das Taschengeld mehr in diese Packs investiert. Und ja, so bin ich, ist eigentlich das Grundding, wie ich zum Sammeln gekommen bin. Es gibt dazwischen immer mal Pausen, es kommt immer so ein bisschen auf die Lebenssituation drauf an, mehr oder weniger lange Pausen. Ja, ab 2005 ging es dann eigentlich so richtig rund, ja, dass man da intensiver ins Hobby eingestiegen ist, oder ich zumindest, ja. Vorrangig mit Carmelo und Sachen, ja.
Ja, ja, kommen wir gleich noch zu. Das heißt Jump Run, sorry Dennis, gleich darfst du. Ja. Jump Run, hast du ja unseren Podcast hoffentlich mit Lou Richter dann gehört.
Ja, mit Lou Richter, genau. Ich hätte gerne eine von den Karten gehabt, aber ja, die ist dann woanders hingegangen, aber fand ich mega Aktion, ja, coole Sache.
Ja, sehr gut. Jetzt Dennis. Gut.
Jetzt bin ich ja auch 90er NBA, ähnlich wie du, angefangen und mein Feindbild war irgendwann immer Karl Malone, weil der den Chicago Bulls auch irgendwie regelmäßig richtig Probleme bereitet hat. Wieso bist du dann bei Karl Malone gelandet?
Das hängt wahrscheinlich mit dieser Anfangszeit sozusagen mit den Klamotten, ja, dieser Jordan-Hype, der dann Anfang der 90er oder Mitte der 90er war. Und ich habe irgendwie gesagt, ich mache das Ganze nicht mit. Und da kommen wir jetzt wieder so ein bisschen auf die US-Klamotten zurück. Ja. Meine erste US-Klamotte, die ich mir damals gekauft habe, war ein lilaner Starter-Hoodie von Utah Jazz. Ja. Mit den das kann man heute gar keinem mehr erzählen, aber ich habe den getragen, bis er auseinandergeflogen ist. Ja. Und damit kam dann so ein bisschen die Verbindung, ja, Utah Jazz, jetzt haben doch mal ein paar Spiele im TV, die sind gar nicht mal so schlecht. Ja. Dann kommt so dieses Duo ins Spiel, Karl Malone, John Stockton, mit relativ langweiligem Basketball, ja, ich weiß, aber es hat halt funktioniert. Und ja, so bin ich dann irgendwo halt da auch hängen geblieben, weil ich, ehrlich gesagt, diesen ganzen Chicago Bulls und Jordan, ja, halt gar nicht so mitmachen wollte. Ich wollte mir einfach was anderes suchen. Und so kam so ein bisschen diese Richtung Utah und ja, Carmelo. Ja.
Langt dir das als
Okay.
Erklärung, Dennis?
Ja, das kann ich akzeptieren. Das, aber ich kann es auch nachvollziehen, weil, wie du ja gerade gesagt hast, ne, in der Zeit, da war, also 80% der übertragenen Spiele oder Berichterstattung war Chicago Bulls. Das war noch schlimmer als mit dem FC Bayern in Deutschland oder Dortmund so. Also das war wirklich nur Chicago Bulls, Chicago Bulls, Chicago Bulls. Und genau, da kann man nur auf zwei Arten und Weisen reagieren. Ne? Entweder man geht auch all in oder man sucht den stärksten Gegner.
Man ist dagegen, genau.
Ja.
Richtig.
Das ist bis heute so geblieben. Also das ist quasi, gut, du hast gesagt, es gab ein paar Unterbrechungen und so, aber Karl Malone, ich meine Bob Malone, findet man dich auch auf Instagram. Absolut empfehlenswert, werden wir natürlich auch hier verlinken, kommen wir gleich nochmal drauf zu. Aber das ist quasi auch durchweg irgendwie Teil deiner Sammlung.
Ich muss sagen, ich bin mehr beim Spieler geblieben. Also NBA bin ich momentan, muss ich sagen, raus. Also wenn ich mir mal vielleicht noch eine Zusammenfassung von einem Spiel angucke in der NBA, dann ist es viel. Aber ich muss sagen, ich bin aktuell da wirklich raus. Also ich konzentriere mich da wirklich auf Sammeln. Wie gesagt, in den letzten Jahren ist es ein bisschen mehr so dieser Vintage-Bereich geworden. Natürlich gucke ich auch nach Karl Malone, so. Gerade was selten ist, was mir noch fehlt. Ja, also es wird aber, muss ich sagen, langsam ein bisschen, ja, schwierig, da was zu finden. Denn dann sind die Sachen so selten, dass wirklich ganz rudimentär mal auftauchen, ja, dass man vielleicht mal wieder was Neues bekommt. Aber so sporttechnisch muss ich sagen, bin ich raus. Also sonst höchstens mal, was man noch machen, ist vielleicht auch mit der Familie, war man letztes Jahr mal zum Länderspiel, ja, dass man zu sowas mal hinfährt von der Bundesliga oder auch ja, international, dass man da noch mal ein Spiel besuchen. Ja, sowas schon eher, aber US-sportmäßig, also man kriegt mal immer noch mit, wer jetzt so ein bisschen so die Stars sind, aber muss ich passen, ja, ich bin da absolut nicht so drin, ja.
Zeitlich oder rein, weil es dir heute der Basketball nicht mehr gefällt oder weil, ja, hat es andere Gründe?
Ich würde nicht sagen, dass mir der Basketball nicht mehr gefällt. Also es gibt schon coole Teams. Also vor ein paar Jahren auch, eigentlich noch immer die Golden State Warriors mit Steph Curry, was da so abschießt, das ist echt absoluter Irrsinn. Ja, ich hatte auch mal das Glück, 2013 mir ein Spiel mal live anzugucken in Golden State, damals noch in der Oracle Arena. Also es gibt schon coole Spieler auf jeden Fall. Aber es ist teilweise das Zeitliche, jetzt ein ganzes Spiel anzugucken, noch abends oder vielleicht aufgezeichnet. Da fehlt mir einfach die Zeit mit Familie, ja, das ist dann halt wichtiger. Und ja, dann lieber mal ein bisschen noch mit den Sammelkarten hingesetzt, dass man mal vielleicht den Kopf freigibt, kommt, ja, und halt ein bisschen Ablenkung hat oder so. Aber ja, für Spiele schaue ich. Vielleicht gucke ich auch mal eins nebenbei, aber das ist wirklich sehr, sehr rar. Ja. Ein gutes Beispiel für schlechten Basketball, finde ich, ist halt das letzte All-Star-Game gewesen. Ich hatte es mir auch später angeschaut, aufgezeichnet, und ich habe nach dem ersten Viertel einfach ausgemacht und ich habe mir dann einfach das 1993er All-Star Game in Utah angemacht, wo es noch richtig zur Sache ging, wo noch richtig Competition im Spiel war, und habe mir das einfach so ein bisschen verpixelt auf dem TV angeschaut, und das ist viel mehr Action dabei, ja. Aber das, ich weiß nicht, das war nichts, also das weiß ich nicht, es war einfach nur schlecht für mich, also meines Geschmacks nach, ja.
Und 93er All-Star Game war Co-MVP Malone und Stockton, ne? Dann, oder was?
93, ich glaube,
Nee?
genau, die waren zusammen, glaube ich, MVP, richtig, stimmt.
Ja, ja. So ein Scheiß weiß ich noch, ey.
Aber echt, ey, wollte gerade sagen, dass du
Ja.
das weißt,
Ja, da war noch richtig Competition im Spiel, also da hat man sich wirklich auch nichts geschenkt, also da war wirklich Verteidigung und so angesagt, also das ist halt für mich, was so ein All-Star-Game eigentlich ausmacht, dass wirklich die Besten aus Ost und West dann sozusagen gegeneinander
Ja.
antreten und dann mal richtig ja, zeigen, was sie können, ja, und wirklich auch ein bisschen so auf, ja, auf Wettkampf aus, ja, das finde ich schon viel cooler.
Ich habe das Spiel nicht gesehen, ich habe aber die Diskussion um das Spiel sehr stark mitbekommen, was da drum war. Also ich habe Ausschnitte gesehen. Ich wusste noch nicht, ob es das Warmmachen war oder ob es das Spiel war, was ich da gesehen hatte.
Ja, genau. so eine 48 Minuten Slam Dunk Contest ist. Ja, also muss jeder für sich entscheiden. Meins war es nicht so unbedingt.
Ja, da gibt es bei Seabass und ich habe seinen anderen Namen vergessen, die machen da immer so Pro und Contra, was dagegen spricht, was dafür spricht. Aber das ist sehr, sehr interessant.
Aber was soll hier denn dafür gesprochen haben?
Da gab es ein paar Argumente, also warum man sich das trotzdem anschauen sollte, obwohl die da vielleicht nicht mehr reinschauen, müsste man sich mal anschauen. Ob man dann, ich glaube, die meisten stehen dann schon eher Contra, weil es eben ja kein wirkliches Spiel war, wie ihr es sagt. Ja. Ja. Ja, krass, aber jetzt bin ich mega gespannt, weil du gesagt hattest, da gibt es nicht mehr so viel, was bei Karl Malone so auftauchen könnte. Wie groß ist denn die Sammlung, wenn du sagst, da gibt es nicht mehr so viel?
Ja, die Sammlung ist schon relativ groß. Also ich habe jetzt auch in Vorbereitung auf unseren Podcast ja mal ein bisschen so die Zahlen rausgesucht. Also aktuell bin ich so bei 3.310 Karten. Die sind wirklich alle nicht doppelt, sondern alle einzeln und unique, ja. Dabei sind 164 Autogramme und ca. 740 Game-Used-Karten, also mit Patches, mit Game-Used und so weiter dabei. Und ich habe auch mal geschaut, weil ich ein bisschen so mit Excel immer rumspiele, ich hatte mal geschaut, also bis zum Jahrgang von 1986, wo die erste Rookie-Karte sozusagen von Malone rausgekommen ist, bis zum Jahr 2010, 2011 bin ich so bei ca. 85% der Karten. Da fehlen eigentlich wirklich sehr, sehr seltene Sachen und sonst One-of-Ones halt. Ja. Also wirklich Sachen, die wahrscheinlich nie auftauchen oder vielleicht in anderen Sammlungen verschwunden sind. Ich habe 2010 gewählt, weil, also so ein bisschen mit Stopp oder bis dahin ist ein Prio, weil er da in die Hall of Fame gekommen ist und da habe ich irgendwie so für mich einen Cut gemacht, weil ja, wir kennen vielleicht auch die Diskussion von anderen, ab 2012, was dann mit Panini abging, diesen Hype und das Ganze, das ist für mich dann auch zu viel, da mache ich nicht mehr mit, ja. Ja, das ist schon sehr beeindruckend, das Größte, was es so weltweit gibt. Es gibt noch einen anderen Sammler, das ist Dudi aus Indonesien, der wahrscheinlich auch im gleichen Level so ist. Wir tauschen uns auch immer mal aus, aber der müsste, denke ich mal, auch so um das Level an Karten haben.
Was?
Wow. Also,
echt heftig, ja. Also,
gut ab.
Man sieht es vielleicht auch hier hinten ein bisschen in dem Regal, wo ich den Finger hinhalte, da sind meine ganzen Ordner. Also das Ganze ist halt aufgeteilt in Karten, die nicht Game-Used sind, also Standard-Karten. Und dann sind, glaube ich, 6 Ordner und dann sind nochmal 4 Ordner, da sind nur die Game-Used-Sachen drin. Plus nochmal Sachen in Cases oder getradete Sachen und dann halt Backnet-Ordern. Ich habe jetzt keine Zahlen, wie viel das in etwa sind, aber ich glaube, ja, das sind auch noch ein paar hundert, ja.
Aber das heißt, also, die meisten hast du schon in Ordnern dann quasi?
Das meiste ist in Ordnern. Ja. Und bei manchen muss man halt sagen, ist es vielleicht auch sinnvoll, die mal graden zu lassen, ja, dass man sie wirklich, ich nenne es immer mal so, konservieren in dem Zustand, wie sie sind. Ja. Manche haben sich ja gerade durch diesen ganzen Corona-Pandemie-Hype ja die Kartenpreise teilweise so dermaßen durch die Decke gegangen. Da ist es vielleicht ratsam, die auch vielleicht einfach mal graden zu lassen, dass sie so sind, wie sie sind. Ja. Dann muss man überlegen, man hat auch mal Kinder hier rumspringen, ja, die die gucken da auch schon mal, wenn die Karten funkeln und glitzern, ja. Hab nun 2 Mädels zu Hause, ja, das ist dann wieder was anderes, da muss man schon aufpassen, ja. Also dann Safety first und ein bisschen die Karten natürlichern.
Ja, krass. Aber, ja. Hast du quasi dann dir alle Checklisten einfach mal durchgelesen und geguckt, wie viele Karten es gibt und so basierend dessen weißt du ungefähr, wie viel dir da noch fehlt sozusagen?
Ja, genau. Also ich mache mir immer mal, also in letzter Zeit gar nicht mehr, aber ich habe früher mal so Auszüge von Beckett mir rausgezogen und das in die Excel-Liste reingepackt. Ja, natürlich ein bisschen Kummelei, aber kann halt so rüber auch die Karten tracken. Ich mache ein bisschen Statistik mit Verkaufszahlen, also Verkaufspreisen. Das interessiert mich halt unheimlich manchmal, wie auch die Preise so abgehen und tracke das darüber halt, dass ich mir die markiere, die habe ich schon, die brauche ich noch und dann kann man schnell mal gucken, ah, hier kommt wieder eine, habe ich die nicht, ja. Also bei über 3.300 Karten habe ich dann auch nicht mehr alle im Kopf, ja. Und das Ganze funktioniert dann halt über ein Ordnersystem auf dem Rechner, dass ich mir halt Scans von den Karten mache, sortiere die in die Jahre ein, dann sind die genauso geordnet wie in der Excel-Datei und da kann man es eigentlich wirklich schön tracken drüber, ja. Aber man muss sich da was einfallen lassen, weil du verlierst sonst den Überblick.
Okay, das ist sehr professionell, auf jeden Fall. ja, sehr krass. Ja. Gibt es da irgendeine Karte, wo du sagst, das ist die Karte so? Weil weil die ist schon was Spezielles, weil ich die besonders bekommen habe oder besonders viel wert ist.
Ja, ich habe da schon mal was vorbereitet. Ich habe jetzt die Frage vorgelegt. Also eigentlich muss ich sagen, es gibt drei Sachen. Ich fange mal mit der ersten an, das ist von 1997. Das ist eine Baumann Atomic
Okay.
Refractor Autoclave. Da gibt es auch so Spekulationen, die ist nicht nummeriert, aber die ist halt relativ selten. Die hat auch ein super Grading. Das ist halt von 1997, wo er halt die MVP Award bekommen hat, hat halt die MVP-Trophäe da mit in der Hand. Und das ist halt ein Atomic Refractor. Man sieht jetzt vielleicht auch nicht so ganz den Effekt hier, wenn ich mal ein bisschen drehe. Das ist eigentlich so meine Lieblingskarte, muss ich sagen. Finde ich auch gut, ist auch super getradet. Dann gibt es
Gut.
noch eine Karte, das ist auch so, sage ich mal, so ein gehyptes Set, ja, von 97 auch, die PMG Red. Die ist mega selten, also gibt es nur 90 Stück eigentlich davon. Die ersten 10 aus der Serie sind ja grün. Da bin ich auch froh, dass ich eigentlich bei Zeiten mir noch angelt habe. Das liegt auch heute gar nicht mehr drin. Und dann ist noch eine dritte Karte. Und zwar ist das die hier, die ist eigentlich relativ unspektakulär, aber da gibt es auch eine coole Geschichte dazu. Und zwar der Buddy, also der andere Malone sozusagen, hatte vor ein paar Jahren die Möglichkeit, Karl Malone zu besuchen in Louisiana. Und da ist auch halt Hardcore-Sammler, sage ich mal. Und der hat ihn wirklich angeschrieben und hat eine Einladung bekommen und konnte dorthin fahren. Und er hat in
Okay.
Vorbereitung auf diesen Besuch hat er selber diese Karten gemacht mit ein bisschen Statistik daraufhin. Kann man nochmal sehen, das ist noch ein Bild mit David Stern hinten drauf, wo die MVP-Trophäe kommt. Und hat einige von den Karten unterschreiben lassen, live dort vor Ort von Karl Malone, und hat die an alle, also alle möglichen Karl Malone-Sammler verschickt nochmal. Also das ist so eine mega
Wow.
Geste. Ist unspektakulär, die Karte, aber also ich finde das mega. Das ist auch eines der Highlights in meiner Sammlung. Ich finde das absolut klasse, die Geste, dass er das gemacht hat. Also richtig, richtig cool. Ja. Und die finde ich halt, die ist schon speziell, die hat auch nicht jeder, ja. Und ja, die finde ich eigentlich, das sind so die drei Highlights. Ja.
Ja, krass.
Sehr
Das
geil.
ist so eine geile Story. Das heißt, ihr seid auch regelmäßig, also was ist regelmäßig, aber immer mal wieder im Austausch dann sozusagen, ja?
Ja, also wir haben sozusagen eine Karl Malone Facebook-Gruppe, wo wir uns auch so ein bisschen absprechen. Aber ich muss sagen, wir sind in den letzten Jahren etwas zu sehr aufgebläht worden. Da sind auch, glaube ich, nur Leute dabei, die laufen die ganze Zeit, die schreiben keine Kommentare. Und da weiß ich immer nicht, ob das so gut ist. Ja. Also wir haben wirklich früher abgesprochen, ja, hat welche Karte schon, ja, geht, kannst du die holen, ja, und so weiter. Das war eigentlich ganz cool. Aber jetzt sind sehr viele drin und ich glaube nicht, dass die alle kaum lohnen kommen. Eigentlich sollte das so ein kleiner geschlossener Kreis bleiben, aber. Aber ja,
So ist es.
wir sind im Austausch, es werden Fragen in die Gruppe reingestellt, die anderen können antworten, ja. Und es ist manchmal ganz interessant, weil manchmal werden wirklich Sachen rausgekramt, die hatte man seit ja, Jahren überhaupt nicht auf dem Schirm. Und das ist wirklich mal ganz interessant.
Was macht Karl Malone eigentlich heute eigentlich? Sorry, Dennis, gleich.
Angeln. Angeln
Gute
macht
Frage. Ich glaube, der ist noch so Unternehmer. Der hat auch, glaube ich, noch ein Fuhrunternehmen oder so. Also der arbeitet wohl selber noch, hat mehrere Autohäuser. Ja, mehr wüsste ich jetzt eigentlich auch nicht. Ja.
Dennis sagt
Aber
Angeln.
ist doch ganz großer Fischer irgendwie, ne? Oder
Ja,
Angelfan oder irgendwie
genau. Jagen, Angeln und so weiter. Outdoor-Sachen, ja. Wenn man mal so Bilder sieht aus seinem Haus oder wenn man das alte Haus in Utah kennt, ja, also da waren nur so Jagdtrophäen an der Wand und so weiter. Das ist halt ein
Ich
bisschen anderes Hobby, ja.
habe auch so eine Karl Malone-Karte, wo er so im kompletten Cowboy-Outfit auf so einem Pferd sitzt, meine ich.
Ja, so, jetzt überlege ich, 92, 93 könnte das gewesen sein. Mit so einer
Im
Lederjacke, kann das
Querformat
sein?
ist die, ja genau, im Querformat ist die.
Ja.
Und da sitzt er quasi auf so einem Pferd.
Ja, genau.
Einfach, das hat überhaupt nichts mit Basketball zu tun.
Ja, genau. Ja, richtig, die kenne ich, ja.
Sehr gut.
Stark. Stark.
Jetzt hast du gesagt, das ist ja nicht nur Karl Malone, sondern es geht jetzt nicht so an dich, aber Vintage. Da darf ich erstmal vorweg eine Story erzählen. Du hast mir nämlich vor Ewigkeiten mal eine Instagram-Nachricht geschickt mit dem Hinweis, dass es eine Alf Messer Fußballkarte gibt. Ich weiß schon sehr, sehr lange her, aber ich habe die Nachricht noch in unserem Instagram-DMs gefunden. Und
Ich will
basierend
es
dessen
an.
habe ich diese Karte mir gekauft tatsächlich. Also es gibt eine Karte, wo wirklich mein Nachname mit am Start ist. Die ist aus 1917, 1918 oder sowas. Und die habe ich bei COMC gefunden und mir gesichert, dank dir. So viel zur Einleitung in Vintage. Aber du kannst gerne fortführen. Was ist es denn, was dich da so reizt und was du so hast?
Ja, was reizt mich an Vintage? Das ist, glaube ich, wie wir vorhin schon gesagt haben, dieser ganze Hype, der jetzt in den letzten Jahren, also gerade ab 2012, durch Panini gekommen ist. Das weiß ich nicht, macht vieles kaputt, als gerade als Spielersammler. Ja, es kommen gefühlt 20 Sets im Jahr raus. Da hat ein Spieler mit den ganzen Parallels, die es da gibt, weiß ich nicht, pro Set 20 Karten, ja. Und davon sind noch 10 One-of-Ones, keine Ahnung. Also das ist Irrsinn, das da überhaupt noch irgendwie zu zusammenhängen oder ja, ansatzweise überhaupt zusammenzubekommen. Es gibt in dieser Melonengruppe welche, die versuchen es, ja, also viel Glück dabei. Aber ich muss sagen, ich bin da raus, ja. Und es war so, ich glaube so 2016 müsste das gewesen sein. Da war es auch so, da hatte ich ein bisschen so eine Sammlung laut. Es kam nicht so richtig, was mir gefiel. Und ich habe dann einfach mal ein bisschen rumgeschaut und ein bisschen gesucht. Und dann bin dann irgendwie so auf die Frage gekommen, was sind denn so die ältesten Basketballkarten, die es gibt? Ja, was kann man da so bekommen? Es gibt zum Beispiel noch den Olli, das AKA Mr. Clutch 44 Collection oder sowas heißt er bei Instagram. Ich glaube, das wäre auch mal ein super Kandidat hier für diesen Podcast. Da muss ich mal ein bisschen Werbung machen. Und der hatte zum Beispiel in diesem deutschen Kartenforum immer mal schon so alte Vintage-Sachen gepostet. Ich fand das schon immer cool, habe mich aber nie so dafür richtig hin. Und ja, habe dann im Endeffekt mal geschaut, was sind denn so die ältesten Karten? Im Endeffekt bin ich dann gelandet bei den 1957-58er Topps Basketball-Set. Weiß nicht, der eine oder andere wird es kennen vielleicht. Hat ein bisschen rumgeschaut und hatte dann angefangen und hatte mir, bin durch Zufall, eine schöne alte Vintage Bocuse. Das war sozusagen die erste aus dem Set. Die hatte ich mir geholt, habe gedacht, ja, wer Bocuse kennt, das ist halt eine Legende in Boston gewesen. Schöne Karte, ja. Man sieht, sie ist halt nicht gerade, ja, aber das ist halt der Reiz im Vintage, ja. Die hat wahrscheinlich früher jemand einen riesen Cutter genommen und dann ein Sheet durchgeschnitten, hat keiner geguckt, ob das mit ist wie heute, ja. Grading PSA 10 und so weiter. Ja. Und das war so die erste Karte, die ich mir aus dem Set geholt habe. Und dann ging es halt so weiter, weil ich dachte, Mensch, eigentlich die alten Sachen, die sind schon ganz cool, ja, was machst du? Ja, Google war angeschmissen, da habe ich gedacht, gut, das Set sind 80 Karten. Probierst es einfach mal. So, und wer das Set kennt, weiß, in dem Set ist halt noch eine der Keycards drin. Ich finde, ohne, also wenn man die nicht hätte, würde das Set keinen Sinn machen. Und diese Keycard aus dem Set ist die Bill Russell Rookie-Karte von 1957. Das ist halt so die Karte, ja, wie gesagt, ohne die brauchst du wahrscheinlich gar nicht anzufangen. Und die war halt relativ zeitig mit dabei, dass ich mir die geholt habe und dann gesagt, komm her, jetzt versuchst du es, ja, jetzt, probierst du dich an den Set? Ich bin eigentlich sonst kein Set-Sammler gewesen, also 94 Collector's Choice, ja. Und habe mich dann einfach mal, ja, hab Foren gewälzt, hab eBay gewälzt und so weiter. Hatte dann jemanden gefunden, der 30 Stück auf einmal verkaufen wollte oder loswerden wollte und hatte dann angefangen, mir das Set so zusammenzusammeln. Hatte mich auch von sogar eigenen Malone-Sachen getrennt, wo ich kein Interesse mehr hatte, die mich gelangweilt haben. Und ja, habe dann das Set eigentlich in einem Jahr und 2 Monaten voll gehabt. Also das, wie gesagt, die 80 Karten. So, jetzt lagen die da und jetzt war halt die Hälfte gegradet, die Hälfte nicht. So, und dann habe ich gesagt, ach, irgendwie stört mich das ein bisschen. Machst du alle gegradet? Dann habe ich selber Karten genommen, die schön waren, habe die eingeschickt, dann habe ich den Rest verkauft, habe mir gegradete dafür geholt. Das hat nochmal so circa 100 Tage gedauert, ja, also immer mal so nebenbei, jetzt nicht so exzessiv wieder, ich hatte ja das Set, ja. Und ja, also im Endeffekt, sage ich mal, so knapp 3 Jahre, die ich gebraucht habe. Und das Set, das ist halt wirklich wunderschön. Also, wenn ich es nochmal zeigen darf, zum einen ist halt die Bill Russell, und dann hast du halt so Spielerszenen wie hier, und dann hast du zum Beispiel auch diese einfarbig, zweifarbigen Karten, ja, wo du jetzt zum Beispiel Bob Pettit, also vorne drauf bist, und diese halt so zweifarbig sind mit einer Aktion im Spiel. Und was halt auch lustig ist, da hat man früher wahrscheinlich auch nicht so drauf gemacht, wenn ich die Karten nämlich mal umdrehe, ist die hier, sieht man richtig rum, und die ist zum Beispiel verkehrt rum, ja. Und dann sieht man halt gerade drauf, das ist ja egal. Aber ja, das ist halt auch so eine Sache in dem Set, was es ein bisschen speziell macht. Ja, ja, und da habe ich halt das ganze Set zusammengesucht. Und ja, was besonders ist, in dem Set sind allein 51 Rookie-Karten dabei von 80. Also es sind ganz viele Rookies dabei. Ganz lustig, ja. Und ich persönlich kenne keinen in Deutschland, der das Set eigentlich nochmal so hat. Also wenn jetzt jemand das sieht und sagt, ey, ich habe das auch, melde dich gerne, ja. Also es wäre mal interessant, das vielleicht ein bisschen auszutauschen, aber ich kenne niemanden so, der das Ja, der das zu Hause liegen hat. Keine Ahnung. Habe ich noch nie gesehen. Einzelkarten, ja, aber ja. Also nicht das Ganze. Ja.
Ja, krass. So,
Okay.
du hast das gesagt, aber ich habe es, glaube ich, dann verpasst. Wie kamst du auf das unbedingt dieses Set? Also warum das 57er Top-Set? Zufall oder war das?
Ja, Zufall, ja.
Ja, okay.
Aber, ja, also ja, wir können auch noch weiter erzählen, genau. Also ich hatte dann, währenddessen ich dieses Set vervollständigen wollte, hatte ich auch halt über Facebook kam ein Post, dass jemand in einem österreichisch-schweizer-deutschen Forum eine Karte anbot. Und da ging es gleich weiter zum nächsten Set. Und zwar war das die, das ist die Jordan Rookie Karte als PSA 1. Und da habe ich gedacht, oh Mensch, war ein super, super Preis damals. Ja, eigentlich hast du mit Jordan nichts am Hut, ja, da hast du ihn immer nicht so leiden können. Meine klasse Spieler, gar keine Frage. Ne? Und da war das Angebot aber so gut, dass ich gesagt habe, gib her, ja, das ist auch wahrscheinlich so eine dieser Iconic Cards, sagt man immer, die kannst du mal in der Sammlung liegen haben. So, und naja, aber den Rest kann man sich jetzt denken. Jetzt hast du die Jordan Rookie Card aus dem Jahr. Jetzt beschäftigt man sich noch mit diesem Set von 1986, 87, 4 Sets. Und dann kommt man halt da drauf, weil Karl Malone hat dort auch seine Rookie-Karte mit, das hatte ich schon mal zwei. Und dann habe ich natürlich rumgeschaut. Und du hast halt in diesem Set auch unheimlich viele bekannte Rookies. Charles Barkley, Manute Bol, wenn man noch kennt, also diesen 232 Mann oder so, Clyde Drexler, Toad Umar, Chris Mullin. Weißt du noch, Dominic Wilkins, glaube ich, ja, Scott ist dabei. Und dann habe ich geschaut. Und ja, dann muss es auch dieses Set sein. Da hat es mich, ich glaube, 6, 7 Monate gedauert, aber alles, also ein paar sind gegradet, ein paar nicht. Wir sind insgesamt 132 Karten plus Sticker. Die Sticker, muss ich sagen, die fehlen mir. Aber ich habe das Set dann auch komplett gemacht. Und das habe ich halt dann hier hinten in einen von den Ordnern reingepackt. Das kam halt so dazwischen, ja. Das ging auch relativ schnell. Und dann, ja, hatte ich die beiden Sets voll und muss sagen, habe dann noch mal ein bisschen rumgeschaut und dann bin ich halt im Endeffekt auf das älteste Set gekommen. Und das ist das 1948 Baumann Basketball-Set, was wirklich als erstes rausgekommen ist. Und dann habe ich gesagt, habe ich hinten überlegt und habe gesagt, ach, warum nicht das? Das ist das allererste, ja, das ist spannend, glaube ich. Das sind 72 Karten insgesamt. Habe mich eingelesen, ja, und dann ging die Reise los, ja. Und
Lass mich
das
raten,
habe ich
hast du die erste
angefangen.
Karte und dann hast du es komplett gemacht.
Genau, dann ging es wieder los, was sind die Keycard-Set? Ja, da gibt es so 5 Stück. Und genau, dann kommen wir wieder dahin. Was ist die Keycard Nummer 1 in dem Set? Das ist die
George
George
Mikan.
Mikan.
Ja.
Genau, die ist auch als PSA 1, war damals schon wahnsinnig teuer, kaum erschwinglich, ja. Man sieht, die Karte hat gelebt, die hat ein paar Abwetzungen dran und so weiter. Aber das ist halt die Karte, sonst brauchst du wieder nicht mit dem Set anzufangen. Und die hatte ich dann auch relativ zeitig besorgt. Und dann habe ich angefangen. Also es sind halt 72 Karten. Dann ist es so, dann ist in dem Set die ersten Nummerierungen von 1 bis 36 kommen relativ häufig vor. Und der Print dran von Nummer 7 30 bis 42, der ist halt der war halt scheinbar in einem kürzeren Zeitraum im Umlauf und somit sind auch weniger Karten unter die Leute gekommen. Und das ist halt, also der erste Teil war relativ schnell zusammen, aber der zweite war halt ein bisschen komplizierter und das hat auch relativ lange gedauert. Und die Karten sind auch relativ einfach. Da sind Spieler drauf, manche Karten sind wirklich nur Spielzüge drauf. Und sind halt relativ einfach. Es gibt Karten mit Farbproblemen, ja, das ist nicht blau und eigentlich sind die blau und rot. Bei manchen war dann eigentlich bei der Druckpresse die Farbe irgendwie alle und dann sind die halt mit weißen Hintergrund gekommen, ja, die hatten auch keine Farbe drauf, das gibt's auch. Und ich muss sagen, die letzten, es ist halt mitten in die Pandemie gekommen, ich musste die letzten Karten habe ich dann selber zum Grading geschickt und dann hat es natürlich gedauert, ja, PSA, die waren dann Oberkante mit Auslastung, ja, und das hat dann wirklich, also insgesamt hat mich das Set dann 3 Jahre gedauert, also hauptsächlich auch wegen PSA und ich habe es gleich gegradet mir geholt, damit ich dann nicht nochmal anfangen muss und muss dann nochmal hin und her. Und hier hinten sieht man zum Beispiel bei mir ist halt auch dieses Bild, was ich habe. Da hab ich mir, das war mal so ein Corona-Projekt mit den Kindern zusammen. Ich habe mir das Set als Reprint-Set geholt in den USA. Da sind alle Karten nochmal, ja, als Reprint. Und wir haben das einfach in den Rahmen da reingebastelt und macht da optisch schon ein bisschen was her. Das ist ganz nett
Cool.
anzuschauen. Und ja, somit habe ich auch dieses ganze Set eigentlich komplett gemacht. Ist mir jetzt auch nicht bekannt, dass das auch noch mal jemand in Deutschland hätte. Das ist super selten. Und von der George Michael kenne ich drei. Das ist einmal Worms Manager, der Jörg und Kiki, Croatian Twins, die beide noch eins haben, aber auch ein PSA 1. Vielleicht machen wir mal von einer Card Convention mal ein Gruppenfoto. Das war ganz cool. Ja, also das ist mega selten sowas. Weiter kenne ich nicht. Ich kenne noch jemanden in Frankreich, der hat noch eine, aber sonst. Das ist schon was mega Seltenes. Ja.
Wie teuer ist die denn, die George Michael PSA 1? Ist das
Ja, wenn du heute guckst, ja, dann, ich habe jetzt keine Zahlen. Also nach Pandemie ging die mal da für 5.000 aufwärts weg. Also
okay,
das ist
krass.
schon
Krass, okay. Okay.
viel Geld. Also die Preise sind ein bisschen zurückgekommen, aber die sind mal ganz gut abgegangen. Und auch in der Pandemie, man bekommt halt, wenn man das postet halt permanent, hatte man da Nachrichten, da willst du nicht verkaufen und ja, da wurden Preise angeboten. Also es ist wirklich Irrsinn gewesen. Ja.
Krass. Ja, heftig. Also es sind ja schon mal drei, wenn ich richtig gezählt habe, volle Sammlungen aus ja, schon älteren Jahren sozusagen.
Ja.
Aus war der eigentlich, das wollte ich noch fragen, war aus dem einen Set die Patrick Ewing Rookie Card auch dabei oder war das später? War das Patrick Ewing, ist der dann auch dabei? Weißt du das?
Weiß gar nicht, ob die in dem 86er Set drin ist. Da müsste ich mal
Genau,
schauen. Also ich bin mir
87.
jetzt nicht sicher.
Nicht sicher.
Könnte auch sein. Ich bin mir nicht sicher, ja.
Oh, hast ja hier die Excel-Listen parat wahrscheinlich dann.
Ja, kann man eben mal gucken, genau.
Gibt es noch mehr Sets sonst, wo du sagst, die hast du voll, beziehungsweise die sind erwähnenswert oder willst du vielleicht noch voll machen?
Ja, ich habe mir noch ein Projekt vorgenommen, aber ich glaube, das wird Jahre dauern, bis ich das mal zusammen habe. Und zwar, das hat mal gar nichts mit Sport zu tun, sondern mit diesem hier. Und zwar ist das die allererste Superman-Karte von 1940. Aber ich glaube, das wird eine Nummer, die wird ewig brauchen. Das Set ist, glaube ich, auch hat 70 Karten. Und da ist auch wieder das Problem, dass die zweite Hälfte von diesen Karten halt sehr, sehr selten auf. Und es gibt scheinbar noch andere Sammler und dementsprechend rar sind die Sachen und ja, dementsprechend sind halt wenig zu finden, sage ich mal. Aber das läuft so nebenbei und vielleicht gibt es mal was und vielleicht mal nicht. Aber das ist die allererste sozusagen. Finde ich total klasse. Schönes Motiv, schön alt und ja, das ist noch so was. Und ansonsten habe ich halt noch ja, so kleinere Sets, was so nebenbei nochmal nur möglich war, was ich da noch so gesammelt habe. Aber das ist jetzt nichts erwähnenswert. Ich habe zum Beispiel auch ein englisches Batman-Set von 1966. Das ist auch ganz lustig, fand es ganz nett. Und ja, ansonsten noch so kleinere Sets. Von 72 gab es noch so ein Eisbier-Set. Da sind auch so ein Haufen Stars dabei. Das Set ist eigentlich nur, ich weiß gar nicht, 20 Karten oder sowas. Aber da ist Kareem Abdul-Jabbar dabei, da ist Pete Maravich dabei und John Heavily Jack und so weiter und Will Chamberlain. Und das ist eigentlich cool, ja. Ansonsten, weiß ich nicht, gucke ich mir dann so mal noch so Single-Einzel-Vintage-Karten, die ich noch so habe, die ich mir dann mal so zugelegt habe. Das ist zum Beispiel auch eine schöne, das ist die Will Chamberlain-Rookie-Karte. Das ist auch eine ganz tolle Karte. Oder zum Beispiel ja, halt von so NBA-Stars, von Julius Erving, auch schön.
Ja, das sind halt
Ich finde
schon
da den
so
Zeiger cool, ist halt,
Klassikerkarten, ne? Also es ist ja
ja
schon.
genau.
Ja.
Hier ist sogar noch die Rookie-Karte von Pete Maravich, die ist ein bisschen größer, ja. Ist halt simpel, schönes Design, sehen gut aus, ja. Und ja, das ist halt so ein bisschen, was mich reizt, ja.
Hat man da so als Vintage-Sammler, gut, wir kennen hier aus dem Podcast natürlich Jörg, so viel, mit dem man da auch darüber gut reden oder tauschen kann? Gibt es da so viel? Es begrenzt sich dann schon irgendwann,
Es
oder?
begrenzt sich in Deutschland und der Hauptkontakt ist, glaube ich, Jörg. Weil der hatte mich mal angeschrieben. Ich weiß gar nicht, war 2019, war ich noch mal in Langfeld Convention und hatte da schon ein paar Vintage-Karten im Schaukasten drin. Und da stand ich damals auch neben Oliver, also Mr. Klatsch, und wir hatten uns da ein bisschen unterhalten, weil das ist auch jemand, der halt so Vintage-Karten hat. Und Jörg kam dann auch und der sagte nur mal, mich hat das total geflasht, wie ihr da mit euren Vintage-Cards geflext habt oder sowas. Ja, und das aus Jörg seinem Mund. Und da fand ich total, das fand ich total klasse. Also ich weiß jetzt nicht, ob es genau wahrheitsgemäß so war, aber der war da auch sehr angetan. Und da tauschen wir uns halt eigentlich schon relativ viel aus, ja. Und für die ganzen Vintage-Sachen, man muss nicht gar nicht so weit gehen. Also man muss gar nicht unbedingt, gerade jetzt im Bereich Basketball, vielleicht gar nicht so Richtung USA gehen. sondern es sind halt eigentlich viele Vintage-Karten, auch die Made in Germany sind, sage ich mal, die sind ein bisschen älter sind, ja, als Beispiel sind halt sowas hier, das sind so ganz einfache Vintage-Basketball-Karten. Zum Beispiel die 1936er Pat Creamer ist das, USA Basketball. Da gibt es auch noch eine schöne Geschichte, die kann ich da nochmal rausholen. Ja, das ist zum Beispiel von einem Spiel, was damals lief. Ja, wer das kennt, Basketball war das erste Mal olympisch 1936. Und da gab es eine schöne Geschichte. Und zwar geht es eher um diese Karte hier. Das ist noch so eine andere, das ist von Mühlenfang. Ja, das war auch so ein Hersteller, die haben, ich weiß gar nicht, was sie gemacht haben, Kaffee oder sowas haben die damals hergestellt, die hatten solche farbigen Karten. Und da ist mit der Nummer 12 Joe Fortenberry drauf. Und der war damals Captain sozusagen vom Team, vom US-Team. Und ich hatte genauso eine Karte nochmal und habe die letztes Jahr bei eBay reingestellt. Und dann kam im August, glaube ich, war das letztes Jahr, kam eine Nachricht über eBay. Und er schrieb, scheinbar, ich kann es nicht bestätigen, aber der Sohn von Joe Fortenberry an und schrieb so, hi, der auf dem Bild ist mein Vater. Der war damals der Leader sozusagen vom US-Team und der Erfinder vom Slam und Goaltending, weil er so groß war, hat alle Körper da irgendwie weggefischt, ja. Und schrieb noch, dass er halt im Vorrundenspiel, glaube ich, gegen Philippinen 20 Punkte gemacht hatte und im Finalspiel gegen Kanada 8 oder sowas, ja. Und schickte mir noch Bilder von seinem Vater, auch die Gold. Und das fand ich total interessant. Ich habe noch mal eingeschaut, da kam
Krass.
leider keine Antwort. Aber wen es mal interessiert mit der Goldmedaille, kann man einfach Olympics Basketball Goldmedaille. Die war vor ein paar Jahren in einem scheinbar Auktionshaus. Da gibt es YouTube-Videos, da hatte der die mal schätzen lassen. Und da hat auch ein bisschen was darüber erzählt und so weiter, auch über seinen Vater. Und die ist damals schon geschätzt worden, so auf die 100 bis 150.000 Dollar. Und sehr interessante Story, also wenn das interessiert, einfach mal schmeißen, ja. Also ich war sehr überrascht, dass er da geschrieben hatte. Ja, schön gewesen, noch eine Antwort zu bekommen, aber das fand ich richtig klasse, ja.
Was?
Und das sind halt so einfache Karten, ja, da kann man auch mit deutschen Karten schon mal anfangen und ein bisschen so in diesen Vintage-Bereich, wenn es einen interessiert, natürlich reinschnuppern.
Ja, wie kommt man da drauf? Also wie kommst du jetzt da drauf, dass es deutsche Basketballkarten gibt? Ich meine, da musst du ja auch erstmal drauf kommen, beziehungsweise das finden, dass es da
Ja,
dann
genau.
einfach
Es
deutsche
ist bei,
Basketball.
richtig, es ist halt mehr Recherche, ja. Ich kenne auch teilweise die Sammelalben von 1936, auch von meinen Großeltern, die noch haben. Also die habe ich oben auch mit dem Regal stehen. Das hat damals, haben das scheinbar ganz viele gesammelt, ja. Und ja, das wurde gesammelt, wurde eingeklebt. Ja, jetzt wollen wir es natürlich graden lassen. Das ist natürlich schön, wenn du eine geklebte Karte hast, sonst ja, sinkt die natürlich im Grading. Und ja, ich kann, also meine Großeltern, die zum Beispiel auch diese Karten, ja, oder hatten die zum Teil. Und darüber kommt man dann hin, ja, was gibt es vielleicht noch? Man schmeißt die Suche an, ja, und dann sieht man es vielleicht auch woanders. Also ich muss auch sagen, auf manche von den Karten bin ich eigentlich US-Sammler draufgekommen. Ich wusste selber gar nicht, dass es die in Deutschland gibt. Ja, und so ist
Ja.
es halt. Und ja, um nochmal auf diese zurückzukommen, bei denen ist es halt so, die wurden eingesteckt und gar nicht geklebt. Und das heißt, wenn die eingesteckt wurden, sind immer eigentlich hier unten die Ecken validiert worden. Und die ist zum Beispiel auch als eine PSA 6 ist schon sehr gut. Also die gibt es auch gar nicht höher nochmal. Ich hatte zwei davon, eine ist mittlerweile bei einem anderen Zahnarzt. Aber das ist eigentlich, die in diesem Grading zu bekommen, ist auch schon relativ selten, weil die ist unbenutzt. Also die lag dann irgendwo im Schrank über Jahre. Ja. Muss aber bedenken, die hat auch schon einen Weltkrieg gemacht, die Karte, ja, da hatten Leute anders. Und die wirklich dann noch in so einem Zustand zu bekommen, das ist halt wirklich außergewöhnlich. Ja. Das macht halt irgendwie den Reiz aus, und ja, wirklich sowas noch in einen guten Zustand zu bekommen, das macht eigentlich schon Spaß, ja.
Ja, ich finde die Kombi so spannend, ne? Dass du einmal sagst, okay, du hast jetzt ein paar Sets voll gemacht aus den und den Gründen, aber auch dann vereinzelt Karten hast, wo du auch was zu erzählen kannst, irgendwie so ein paar
Ja.
Hintergründe irgendwie hast.
Ja.
Ich sehe schon, wir brauchen mal, glaube ich, eine Sondersendung mit dir und Jörg zusammen. Die machen wir dann aber 3 Stunden lang, sozusagen. Das könnte ein spannender Podcast werden,
Ja, ich
definitiv.
glaube, also Jörg, dahin kann ich nichts Wasser reichen. Also was der da für ein Wissen hat, das ist Wahnsinn. Und ich weiß nicht, also es war auch letztes Jahr bei dem Vortrag zur Card Convention in Frankfurt. Also ich kann das, falls ihr das dieses Jahr wieder plant, ich kann es nur jedem empfehlen, der so ein bisschen Bock hat, sich mit dieser ganzen Geschichte zu befassen. Ja, geht da hin und hört euch das an. Also ich hatte eigentlich gedacht, ich krieg letztes Jahr keinen Platz mehr, aber dann war voll, ja. Und ich hatte letztes Jahr auf der Convention auch meine Tochter. die damals noch neu war, die fand es auch total spannend, ja. Und Jörg hat ja da ein bisschen ausgeholt, ja. Das ging ja von welcher Zeit haben wir eigentlich damals gelebt oder haben die damals gelebt, wo Basketball erfunden wurde, ja. 1891 hat ja James Naismith im Endeffekt zur Basketball entstanden oder das Spiel irgendwo erfunden, sage ich mal. Und der Jörg fing da wirklich an, da das alles mal so ein bisschen aufzuarbeiten, dass man sich das mal vorstellen kann. Ja, war gerade mal so Elektrizität, die am Aufkommen war, so das gab es ja wirklich nicht. Ja. Und das war mega interessant. Und da hat er die Stunde gemacht, er hatte einen Replika-Basketball mit, da oben so mit Nahtak und so weiter. Also das fand ich total klasse, ja. Und da war Ruhe, ja. Da haben alle gelauscht und es war mega interessant, ja. Wenn das dieses Jahr wieder, wenn ihr das vorhabt, also kannst du jedem empfehlen, geht da hin, guckt euch das an. Das ist wirklich Sammelleidenschaft und Sammelhistory, nenne ich es mal. Also von den Anfängen, wie das mit Basketballkarten losgeht. Ja. Und das, wie gesagt, ich habe da noch was vorbereitet. Das ist zum Beispiel, das ist ein bisschen umstritten, die Karte. Man sagt, das ist wohl mit die allererste Basketballkarte, die es gab. Ja. Mhm. Also die ist von 1890. Ja, jetzt scheiden sich halt die Geister, wenn ich eben schon sage, 1891 wurde Basketball überhaupt erfunden. Ja, der Ball hier oben sieht aber schon so ein bisschen nach Basketball aus. Der hat oben auch so eine Naht drauf. Und ja, ich habe sie und ich finde die ganz cool. Und es sieht wirklich aus wie ein Basketball. Und das ist somit das Allerälteste, was du wirklich bekommen kannst. Ja. Das ist so ein Paperball, nennt sich das. Also wenn man hinten guckt, die könnte man so ein bisschen aufklappen und könnte man hinstellen. Die ist auch schon ein bisschen geklebt und so weiter. Aber die ist wirklich ganz cool. Ja. So.
Kriegst du die gegradet? Ich kann mich nämlich an Diskussionen erinnern, wann ist etwas eine Karte, wann ist es etwas keine Karte? Kriegt man sowas? Ja,
das ist jetzt die Frage, es ist aus Papier, da ist es noch nicht eine Karte, ja. Also die gibt es auch gegradet, dann nimmt man zum Beispiel, ich habe die Karte auf und macht die dann in so einen riesen Grading ja, Holder rein oder ein Grading Case. Das gibt's auch, aber ja, ich sehe es als Karte, ja. Man kann es auch zusammen machen und dann ist es vielleicht finde ich ganz cool, ja.
Ja. Ja, super spannend, super krass. Ich muss zwischendurch sagen, dass Dennis sich leider verabschieden musste, weil das WLAN in Jamaika nicht mehr hält. Dementsprechend hört er sich das aber im Anschluss natürlich nochmal genau an. Ja. Ja, krass. Also sehr, sehr super interessant. Super interessant. Gibt's noch was, was du loswerden willst, möchtest? Ich weiß, dass du vorbereitet bist, glaube ich.
Ja, ich bin vorbereitet, genau. Ja, was gibt's noch so? Also, ich habe auch noch so ein paar Querbeetkarten, nenne ich es mal, oder so ein paar Sammelsachen, die es halt auch in meine Sammlung geschafft haben. Also, wenn wir nochmal zurückkommen auf das 57er-Set mit Bill Russell, hatte ich letztes Jahr in der Kartenmesse in Hamburg die Möglichkeit, halt wirklich mein Autogramm zu bekommen, weil das habe ich gesagt, ja, Bill Russell ist mittlerweile auch nicht mehr unter den Lebenden und nochmal ein On-Card-Auto zu bekommen, war halt eine Sache und hatte mir letztes Jahr, hatte ich das halt im Tausch mit Cash Trade, nenne ich es mal, ein super schönes Autogramm, ja, wahrscheinlich ist von 2017, ja, und fand ich wunderschön, dass da noch so, sag ich mal, die Rookie-Karte zu haben und so sogar noch ein Autogramm zu haben. Und dann habe ich halt auch so ein paar Karten, die sind halt so ein bisschen, ja, blöd, weil sie mir einfach nur gefallen, ja, und zwar zum Beispiel auch mit Chuck Bailey, der Trainer war 92 vom Dream Team, ist auch vor einigen Jahren verstorben, ist auch ein On-Card-Auto, fand ich ganz nett. Dann habe ich eine Karte, eine Basketballkarte von Barack Obama von 2008, die fand ich total witzig, ja, die ist von Topps. Und dann habe ich halt zum Beispiel auch ein Held meiner Jugend, ja, wer ihn vielleicht noch kennt, gekollt für alle Fälle, Lee Majors, wie er immer toll mit seinen Autos da das Ende gesprungen ist, ja. Das ist halt auch noch so eine Karte, die ist mir auch mal über den Weg gelaufen. Ach, die brauchst du, ja. Meine Frau selber findet auch die Serie total klasse. Wir sind damit aufgewachsen, ja. Die findet auch die Karte total cool. Und das ist halt auch noch mal so, ja, so eine, sag ich mal, Querbeet-Karte, mal ein bisschen außerhalb der Reihe. Ja, macht halt Spaß. Ja.
Spiegelt so einen auch seine eigene Story so ein bisschen wieder, ne? Also,
ich genau, meine, genau.
Verbunden dazu hat das definitiv. Ja. Ja, sehr spannend. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal für deine Einblicke. Jetzt habe ich auch auf deinem Instagram gesehen, hast auch von erwähnt, A Cat hast du auch in deinem Instagram-Profil mit erwähnt. Hat es bestimmt einen Grund? Ist die ein großer Teil eures Lebens oder sammelt die mit?
Ach so. Ja, das ein oder andere Mal habe ich mal noch ein Katzenfoto zwischen den ganzen Basketballkarten und vielleicht noch so Reisen, die man gemacht hat oder halt Erinnerungen von Reisen, die man die man rausholt. Ja, die Katze erscheint auch mal, ja, die ist nicht ganz cool und die kriegt auch mal einen Post oder so.
Sehr
Ja.
gut. Ja, wie gesagt, den Link kommt auf jeden Fall auch in die Beschreibung, wie man dich findet auf Instagram.
Ja.
Dort findet man auch, fand ich sehr, sehr spannend, in den Story Highlights. Da sieht man mal, dass du schon eine Weile auf jeden Fall am Start bist. Zum einen sieht man dich auf älteren Cardshows, wahrscheinlich mit die ersten in Langenfeld, wo man tatsächlich noch einen Kiki mit Haaren zum Beispiel sieht. Das ist schon super, dass da, ja, sieht man mal, wenn man die Story Highlights durchsieht, so wie so Cardshows eigentlich früher ausgesehen, oder ist früher, aber
Ja,
leider
genau.
ausgesehen haben, ne?
Also ich muss auch sagen, ich bin relativ spät zu den Cardshows gekommen. Ich glaube, die erste war wirklich in Langenfeld. Ich glaube, es müsste 2015 gewesen sein. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Also da wurde sogar von Bayer Leverkusen da die Halle angelegt. Wir haben vorher noch eine Runde Basketball gespielt, Teams gemacht. Also war total klasse. Und dann war das bei Kiki in der Gaststätte, ja. Und das war total cool. Das war meine erste Show. Da hatte ich noch nicht mal ein Case oder sowas. Ich habe eigentlich meinen Kopf hingelegt. Ja, alle haben geguckt. Und man kam dann mit den Leuten ins Gespräch. Also es hat mega Spaß gemacht. Und ja, also war cool, ja. Und da hatte ich dann wirklich mal so ein bisschen, da hat richtig Bock gehabt auf Cardio, hat mir dann irgendwann auch mal so eine große Vitrine besorgt. Und ja, war 2019 nochmal in Langenfeld und dann ging es dann so langsam los mit der Pandemie. Und war natürlich erstmal Ruhe. Und da die erste war dann eigentlich wieder in München von Helge. Also die war nicht total klasse. Das war ja Wahnsinn, was da los war an Leuten. Und ich mache es immer so, Schluss. Ich habe eine sehr, sehr geringe Trade-List. Also da sind wirklich nur nicht viele Karten drauf, ja, weil es lohnt sich irgendwie nicht. Also ich finde halt immer eine Karte zu finden, mit jemandem zu traden, das ist mega selten geworden, dass ich genau das habe, was er vielleicht sucht, ja, im Gegenzug zu was ich gerne haben möchte. Und deshalb ist es immer so, dass ich eine Vitrine immer Sachen mitnehme zum Ausstellen, ja, dass die Leute auch mal gucken können und das mal live sehen. Und einen habe ich dann vielleicht, ja, wo ich noch ein paar Sachen drin habe, vielleicht loswerden möchte. Und ich muss sagen, in München, das war auch total krass. Also, haben mich so ein Haufen Leute angesprochen auf diese Jordan Route, weil sagen alle, man sieht ja halt, ja, bei Instagram oder im Internet, aber man hat noch nie live eine gesehen, ja. Oder auch die Bill Russell Route, die war, ja, das ist sowas ja auch gibt, ja. Und in München kam dann auch jemand entspannt, das war ein Amerikaner, und fing an zu sprechen, er sagte, Mensch, das gibt's gar nicht, dass hier in Deutschland ein paar Millionen sammelt, ja. Ich komme selber aus Jut, ich habe den früher spielen sehen, da war mit der Familie, ja, und ich war live dabei spielen und das gibt's doch nicht, ich muss erstmal ein Bild für meine Eltern machen, die glauben das gar nicht, ja. Und dann haben wir dann gesprochen, also da war dahin und da konnte das gar nicht fassen, dass da jemand ja, das sammelt in Deutschland. Ja. Das war für den ein bisschen so ein Heim. Ja. Und dann, ja, letztes Jahr Hamburg und auch Frankfurt finde ich total klasse. In Frankfurt hatte ich leider ein bisschen ja, verpennt, sage ich mal, einen Tisch zu bekommen. Also ich war ja auch irgendwie zu bedeckt, aber dieses Jahr bin ich dabei, 2 Tage mit Tisch.
Sehr
Und
cool.
freue mich schon tierisch, weil da meine Tochter wieder mitbringen, die ja wahrscheinlich den eBay-Stand und ein bisschen aufmischen wird, ja, die hat ja immer mega viel gehabt, ja, und da freuen wir uns schon ganz toll drauf, dass wir das machen, und ja, es macht einfach Spaß, mit den Leuten zu sprechen, weil letztes Jahr war zum Beispiel auch ein Highlight in Frankfurt, gibt es noch den Empty Player, das ist auch ein Ballonsammler, der Marek aus Fulda, und der waren immer mal im Austausch, wir schicken uns Sachen, aber wir haben uns noch nie persönlich getroffen,
Das
und
okay.
letztes Jahr sagte, oh, komm her, ich komme ja, und dann haben wir uns wirklich da mal ein bisschen unterhalten. Es hat echt Laune gemacht, ja. Man ist seit Jahren in Kontakt, aber nur virtuell und hat sich mal wirklich dann vor Ort getroffen. Und das ist super, dann halt mit Gleichgesinnten oder ich nenne es immer gleich Verrückten, ja, ein bisschen zu diskutieren und das macht echt Spaß. Es
Ja.
ist schön, dass jetzt wieder mehr Shows sind, aber auch jetzt in Frankfurt, da war ich überrascht, wie schnell die Tische da weg waren. Also ich habe wirklich 18 Uhr da gesessen, immer als Schimpf gedrückt, dass ich nach Hause refresh. Dann habe ich zugeschlagen, sobald die Dinger online waren. Und gefühlt, also lass es mal 20 Minuten gewesen war, da war irgendwie der Samstag schon gefühlt weg. Also da war nicht mehr viel frei, ja. Also
Ja, es ging ruckzuck wieder, das stimmt. Also beide, ne, Händler und Sammler, die waren auf, also Samstag ist auf jeden Fall, Sonntag gibt es, glaube ich, noch vereinzelt ein paar Tische, aber das ist auch schon ruckzuck weg gewesen. Und ja, also es ist immer wieder schön, deswegen ist es ja so schön, dass es inzwischen auch so viele Shows gibt an verschiedensten Ecken in Deutschland, nicht nur in
ja.
Deutschland, aber auch in Deutschland,
Ja.
wo man sich einfach ja, zusammentreffen kann. Und mir geht es nicht anders, dass man einfach dann mal Leute sieht, mit denen man sonst nur virtuell irgendwie mal Kontakt hat. Ein Stand doch das Gefühl hat, man kennt sie so gut, zumindest das Hobbymäßig, da kennt man so gut und dann quatscht man und man ist so, als, ja, als ob man sie schon ewig kennt einfach. Das macht es echt schick.
Ja.
Cool, Robert, vielen Dank. Gibt es noch was, was du loswerden willst? Ansonsten
Ich hatte noch ein kleines Highlight hingelegt, das ist auch noch
dann
was
machen wir
ganz
das noch.
Besonderes. Ist nicht unbedingt eine Karte, aber doch noch eine Karte, und zwar ist es die. Und zwar ist das Original-Eintrittsbadge von Karl Malone von den 1996 Olympischen Spielen in Atlanta. Das habe ich auch mal bei eBay geschossen. Ich vermute, das haben die einfach weggegeben nach den Spielen, ja. Und ich hatte das bekommen, dann auch mal seine Frau über Instagram geschrieben, ob das wirklich echt ist und so weiter. Und die hat das auch bestätigt, ja. Die sahen damals so aus. Und das ist halt auch noch so wirklich so ein Held. Ja, es ist ein Eintrittsbadge, also nicht wirklich eine Pappkarte. Aber das ist auch so,
Wie
was ganz
krass.
Besonderes, das hat nicht jeder, ja. Und
Das ist eigentlich
ja,
schon
man
One of
hat.
One, oder? Ich meine, so viele Eintrittsbadges von dieser Olympia wird es wahrscheinlich jetzt nicht so viel geben, gehe ich von aus.
Ja, ich hab noch eine zweite gefunden über die Jahre, die hat jemand anderes noch bekommen, aber ja, also ich glaube, die Auflage wird nicht sehr groß gewesen sein. Ja, wie gesagt, das sind halt mal noch so nebenbei Sachen. Also, was ich noch habe, ist zum Beispiel auch eine Kassette von Karl Malone von 1990. Ja, die heißt irgendwie Ditto is the Main. Aber ich habe keinerlei Möglichkeiten mehr, die überhaupt zu spielen. Dann hat mein Kassettenrekorder. Also, das ist auch total witzig. Ja, die hat ich mir auch mal vor ein paar Jahren geholt. Keine Ahnung, was da drauf ist überhaupt. Aber es ist halt, hat halt auch irgendwie mal in die Sammlung reingeschafft. Also, es hat Spaßobjekt, sage ich mal, ja.
Also du hast selber keinen Kassettenrekorder mehr, deswegen kannst du nicht reinhören, sozusagen.
Nee, ich kann sie nicht ankommen. Wahrscheinlich wird es wahrscheinlich auch ins Bröde sein und reißen. Also, ich lasse ihn so eingeschweißt, vielleicht wird es mal richtig was gehabt.
Ach, die ist sogar noch eingeschweißt, oder was, sozusagen?
Die ist sogar noch original eingeschweißt, genau, da ist noch Folie drumrum
Ach,
und
geil.
die ist noch nicht mal geöffnet. Das ist schon klasse,
Sensationell. Ja, vielen lieben
ja.
Dank, Robert, für deine Insights, fürs Teilen. Sehr, sehr spannend. Ich weiß, dass viele Hörer und Zuseher sozusagen von dem Podcast sich auch sehr darüber freuen werden. Und ich glaube, wir sollten wirklich mal so eine gemeinsame Podcast-Episode machen. Ich glaube, das könnte sehr, sehr spannend sein. Auf jeden Fall. Und dann Mr. Klatsch 44 habe ich mir auch mal aufgeschrieben. Der könnte ja vielleicht der Dritte in der Runde sein. Mal schauen.
Ja, also ich glaube, der Oliver ist sehr interessant, weil der auch zum Beispiel in der Vergangenheit Reisen in die USA gemacht hat und hat dann wirklich auch Spieler besucht und sich Autogramme abgeholt und so weiter, auch wirklich persönlich in Kontakt. Ich glaube, da würde in euer Format hier super reinpassen. Und ich glaube, das wäre ein guter Kandidat. Jetzt habe ich Werbung gemacht, ich habe es nicht mit Uli abgestimmt oder sowas. Ja, ich
Er
hoffe,
kann
das
ja
wird
Nein
nicht jetzt,
sagen.
aber
Kann ja Nein sagen.
der passt hier gut rein, ja.
Sehr cool.
Genau.
Super. Vielen lieben Dank.
Bitte,
Und
bitte. Danke für
genau,
die
dann sehen wir
Einladung.
uns spätestens zumindest auf der Cardshow. Vielleicht sehen wir uns ja schon irgendwo. Bist du
Genau.
Kaiserslautern oder vorher auch schon mal irgendwo auf irgendeiner Cardshow? Oder ist Frankfurt
Nee,
die nächste? Ja.
Frankfurt wird die erste, ja. Genau.
Sehr gut. Vielen Dank.
Super. Ebenso, Dankeschön.
Bis bald. Ciao.
Hey.